Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Herzlich willkommen aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in Köln. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört die Sendung Nummer 4, live aufgezeichnet am 28. Januar 2021 im zweiten Lockdown, kurz bevor die Corona-Mutation voll zuschlägt, im 17. Jahr der Kanzlerin Merkel. Was haben wir heute im Programm? Arbeitsunrecht FM beleuchtet die Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt. Meine Kollegin Jessica Reisner präsentiert Union Busting News. Meldungen rund um Betriebsräte, professionelle Betriebsratsbekämpfung, Arbeitsunrecht und Ausbeutung. Heute dabei Amazon, H&M, die Goethe-Uni Frankfurt, Durstexpress, Flaschenpost, Edeka, Corona am Arbeitsplatz. Im zweiten Teil der Sendung interviewe ich Daniel Wollenberg von der Industriegewerkschaft Luftfahrt. Wir sprechen über den Fall Wisak am Frankfurter Flughafen. Ihr hört außerdem den zweiten Teil meines Interviews mit dem Postarbeiter Ali. Ihr bekommt einen Einblick in krasse Fertigmachermethoden bei der Post. Es geht um die Schwierigkeit, sich zu organisieren, die Notwendigkeit, auf der Arbeit nicht als Einzelkämpfer unterzugehen. Dafür müssen wir uns zusammentun und zusammenhalten.
Union Busting News und Arbeitsunrecht in Deutschland.
Amazon. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigte gestern am 27.01.2021 die Genehmigung von Sonntagsarbeit bei Amazon im Advent 2015 war rechtswidrig. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt damit am Mittwoch ein vorheriges Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster. Zur Begründung der Entscheidung heißt es, es gibt keine äußeren Zwänge, die Sonntagsarbeit nötig machen würden, sondern nur die von Amazon selbst gegebenen Versprechen besonders schneller Lieferungen. Herzlichen Glückwunsch an die Kolleginnen von Verdi, die hier erfolgreich geklagt haben. H&M will junge Mütter und Eltern kündigen. Das berichtet die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die H&M-Unternehmensführung habe dem Gesamtbetriebsrat ein Freiwilligenprogramm vorgelegt, in dem Angestellte in Elternzeit als prädestinierte Gruppe für Vertragsauflösungen gelistet werden. Der Grund: junge Mütter und Eltern sind gerade in den umsatzstarken Arbeitsstunden und an Wochenenden nicht willkürlich genug einsetzbar. In der Human Resources-Sprache würde man wohl sagen, nicht flexibel genug. Insgesamt plant H&M 800 Stellen zu streichen. Junge Eltern genießen nur während der Elternzeit einen besonderen Kündigungsschutz, der anschließend jedoch endet. RTL berichtet, Teamleiter sollen Mitarbeiterinnen nahelegen, die Abfindung anzunehmen. Die Beschäftigten haben Angst, den Anspruch auf die Abfindung zu verlieren, wenn sie nicht freiwillig ausscheiden und H&M sie später kündigt. Die meisten H&M-Beschäftigten haben ohnehin schon prekäre Arbeitsverhältnisse. Auch die Modekette Zara war 2019 mit schwarzen Listen aufgefallen, in denen junge Mütter zur Kündigung markiert waren. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht fordert ein grundsätzliches Aus für sachgrundlose Befristungen. Goethe-Universität Frankfurt. Kündigungen in Probezeit nach über 3 Jahren der Festanstellung. Wie ist so etwas möglich? Die Hochschulgewerkschaft Unterbau berichtet, die Betroffene arbeitete 3,5 Jahre in Festanstellung als Reinigungskraft in der Goethe-Universität in Frankfurt. Angestellt war sie bei der Reinigungsfirma Götz. Im Sommer 2020 ging der Reinigungsvertrag auf die Firma Gies über. Die bereits über mehrere Jahre Beschäftigte hat mit dem Wechsel des Subunternehmens jedoch auch einen neuen Arbeitsvertrag bekommen, und zwar einen mit Probezeit. Zum Ende der Probezeit kündigte die Firma Gies der Frau. Die Hochschulgewerkschaft Unterbau unterstützt die Gekündigte und rief zur Begleitung des Gütetermins am 26. Januar 2021 auf. Dort wurden der Frau gerade einmal 500 Euro Abfindung angeboten. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 9. April angesetzt. Unterbau geht von einem Betriebsübergang aus und daher von einer unrechtmäßigen Auferlegung einer Probezeit sowie der entsprechenden Unwirksamkeit der Kündigung. Dazu sagt Vera Laub, Pressesprecherin der Hochschulgewerkschaft Unterbau. Die grundlegende Problematik des Falls ist, dass die Outsourcing-Politik der Goethe-Universität zu rechtlichen Unsicherheiten und prekären Bedingungen bei Reinigungskräften führt. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht fordert die Wiedereingliederung ausgelagerter Reinigungskräfte in die Stammbelegschaft. Weiter geht's in Leipzig. Oetker will hier einen Durstexpress-Standort dicht machen. Der Oetker-Konzern betreibt den Getränkelieferdienst Flaschenpost. Mit Flaschenpost hat Oetker den Konkurrenten Durstexpress übernommen. Jetzt will Oetker den ehemaligen Durstexpress-Standort in Leipzig schließen. 500 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Die Junge Welt berichtete, die Beschäftigten bereiten nun eine Betriebsratswahl vor und wählten einen Wahlvorstand. Die entsprechende Betriebsversammlung mussten die Beschäftigten auf einem Hof abhalten, weil Oetker ihnen eine Hallennutzung verweigerte. Zwecks Einschüchterung engagierte Oetker für die Betriebsversammlung einen Werksschutz namens Militärisch ausgebildeter Sicherheitsservice MASS inklusive Fadenkreuz im Firmenlogo. Das Ziel der Beschäftigten ist ein geordneter Betriebsübergang, also keine Entlassungen und keine neuen Arbeitsverträge mit schlechteren Konditionen. Im Fall einer Standortschließung kann ein Betriebsrat einen Sozialplan verhandeln. Ohne Betriebsrat verhandelt jeder Beschäftigte ganz für sich alleine. Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, sich früh genug zu organisieren und einen Betriebsrat zu wählen und seine Mitbestimmungsrechte wahrzunehmen. Edeka. Ohne Tarifvertrag und Betriebsrat sind viele Edeka-Beschäftigte direkt oder indirekt von Lohndumping betroffen. Sie verdienen bis zu 30% weniger. Berlin. Die Webseite Perspektive Online berichtete, Studierende, die als Aushilfen bei Edeka gearbeitet hatten und 450-Euro-Kräfte, hatten die im Tarifvertrag festgelegten Zuschläge für Nacht- und Spätschichten nicht erhalten. Die Studenten bekamen die geforderten Zuschläge schließlich ausgezahlt. Etliche von ihnen haben aber daraufhin ihre befristeten Arbeitsverträge nicht verlängert bekommen. Ein Großteil der Edeka-Filialen wird nicht von dem Konzern selbst betrieben, sondern von privaten Kaufleuten, in deren Filialen aber oftmals sehr viel schlechtere Arbeitsbedingungen herrschen. Verdi sagt, in diesen privatisierten Märkten gibt es faktisch so gut wie keine Interessensvertretung, also Betriebsräte. Und in diesen Filialen lägen die Löhne öfters zwischen 20% und 30% unterhalb des üblichen Tarifniveaus im Einzelhandel. Statistiklücke: Corona-Infektionen auf dem Arbeitsplatz. Leiharbeiterinnen sind überproportional betroffen. In der Wochenzeitung Freitag war zu lesen, nur ein Sechstel der Corona-Fälle können laut Situationsbericht des Robert-Koch-Instituts überhaupt einem Infektionsort zugeordnet werden. Eine Studie der Krankenkassen Barmer zeigt, neben Beschäftigten in Krankenhäusern und in der Pflege infizieren sich Leiharbeiterinnen überdurchschnittlich häufig und erkranken schwer. Die Hospitalisierungsrate, also der Anteil der Erkrankten, die stationär behandelt werden müssen, liegt unter Beschäftigten in Leiharbeit fast dreimal so hoch wie der Durchschnitt aller erwerbstätigen Barmer Versicherten. Die Autoren der Studie schreiben, das höchste Risiko wurde unter den Beschäftigten in Leiharbeit im industriellen Bereich sowie in der Post- und Logistikbranche beobachtet. Zudem sei zu befürchten, dass es in dieser Gruppe weitere Erkrankungsfälle gäbe, die jedoch aus Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes nicht zu einem Arztbesuch geführt haben. Das war es erstmal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank. Ist ja wieder eine Menge Stoff. Meine Fresse. Wer das nochmal genauer nachlesen möchte, kann das auf unserer Website finden. Wir veröffentlichen dort zu jeder Sendung Links und Hintergrundmaterial, wo ihr dann Näheres findet, auf arbeitsunrecht.de. Ich spreche gleich mit Daniel Wollenberg, der uns jetzt auch schon zuhört. Und erkläre jetzt kurz, worum es geht. Es geht um WISAG, den Frankfurter Flughafen. Es gibt nach meiner Erkenntnis ein zentrales Merkmal der heutigen Wirtschaftsform. Die Zergliederung der Produktion, die Aufspaltung von Belegschaften, die Auslagerung an Subunternehmer im Fachjargon der Unternehmensberater, Optimierung der Wertschöpfungskette. Dabei gibt es viele Verlierer, vor allem diejenigen, die die Knochenarbeit machen. Sie verdienen in den führenden Industrienationen wie Deutschland, den USA, England immer weniger. Es gibt aber auch Gewinner. Es gibt Firmen, an die ausgelagert wird. Und hier haben sich durch Aufkäufe und Fusionen regelrechte Dienstleistungsimperien herausgebildet. Und heute geht es um die WISAG, ein Konglomerat aus über 40.000 Beschäftigten, schätzungsweise über 300 Tochterfirmen, das von einer Holding geleitet wird. WISAG ist ein Dienstleistungskonzern, der vieles im Programm hat, Security, Hausmeistertätigkeiten, heute heißt das neumodisch Facility Management, Industriedienstleistungen, was immer sich dahinter verbirgt, möglicherweise Leiharbeit und Werkverträge. WISAG ist vor allem stark vertreten an Flughäfen. Firmengründer und Patriarch Klaus Wissa hat das Unternehmen groß gemacht, indem er einst den Zuschlag für den Frankfurter Flughafen erhielt. Das dürfte ihm auch deshalb gelungen sein, weil er bekennendes SPD-Mitglied ist und zu den Großspendern der Sozialdemokratie gehört, die im Land Hessen und in der Stadt Frankfurt seit jeher ein größeres Rad drehen. Auf der Firmenwebsite werden Tarifverträge hochgehalten, es gibt Betriebsräte, man zahlt Mindestlohn, was in dieser Branche keineswegs selbstverständlich ist. Das sozialdemokratische Image der WISAG bekommt schnell Risse, wenn wir die Realität betrachten. Wir hatten bereits 2016, 2017 einen Union-Busting-Fall durch WISAG zur Kenntnis nehmen müssen. Damals organisierte Verdi im Security- und Hausmeisterbereich. Dort zahlte WISAG nur Mindestlohn und betuppte die Leute auch noch mit falschen Eingruppierungen, was großen Unmut hervorrief. Statt das Problem anzugehen, überzog man aber einen Betriebsratsmitglied und aktiven Gewerkschafter mit konstruierten Kündigungsversuchen. Und jetzt geht es am Frankfurter Flughafen hoch her. Ein ganzer Schwung an Leuten ist aus Enttäuschung über Verdi zur IGL übergewechselt. Und ich spreche jetzt mit Daniel Wollenberg von der IGL über den Fall WISAG. Dabei geht es auch um kriminell anmutende Methoden des WISAG-Managements, denn Leute werden genötigt, Aufhebungsverträge zu unterschreiben und neue Verträge mit wesentlich schlechteren Konditionen, zum Beispiel Befristung, und auch Verträge, die eindeutige Falschaussagen enthalten. Die meisten kennen die IGL bislang nicht. Viele kennen die Flugbegleitergewerkschaft UFO, aus der ihr irgendwie entstanden seid. Was genau ist die IGL? Stell uns das doch kurz vor.
Also die IGL, wir wurden oder haben uns 2015 gegründet. Die Grundidee war damals, dass diese ganzen Spartengewerkschaften, also eine UFO, eine Technikgewerkschaft, eine Fluglotsengewerkschaft, VC, sich vereinen, auch vor dem Hintergrund des Tarifeinheitsgesetzes. Und wir im Grunde diese Spartengewerkschaften als Berufsverbände lassen und das ganze Tarifgeschehen in die IGL rüberholen, dass man dort mit geschlossener Stimme sprechen kann und einfach eine Mächtigkeit hat, die dann einfach super ist dann am Ende. Mhm.
Ja, ich muss nochmal erklären, für viele Leute kennen sich ja mit diesen Fachbegriffen gar nicht aus. Genau, Tarifeinheitsgesetz, das war ein Versuch der Großen Koalition, also CDU, SPD und auch der IG Metall vor allen Dingen oder auch der IG BCE, kleinere Gewerkschaften, das Leben schwer zu machen, bis hin sie in ihrer Existenz zu bedrohen, indem es also ein Gesetz gab, das nur, the winner takes it all, die halt die meisten Leute vertreten, dann auch Tarifverhandlungen führen dürfen und anderen wird das Recht abgesprochen oder wesentlich erschwert, Tarifverträge abzuschließen. Aber hier werden jetzt also Aufhebungsverträge vorgelegt, dass die Leute ihre Rechte quasi mit dem Federstrich wegwerfen, die sie da in 18 Jahren möglicherweise erworben haben und neue Verträge kriegen, wo sie dann eine Befristung haben. Das ist schon ein Hammer, oder?
Genau, also die Busfahrer sind da außen vor. Es geht insgesamt um ungefähr 230 Kollegen, die das betroffen hat mit den Kündigungen. Bisher wissen wir von ungefähr 70 Angeboten, die dort gelaufen sind. Und die Daten, die wir jetzt haben von dem einen Kollegen, ist es wirklich so, der hat seine Kündigung am 17.12. bekommen, also natürlich auch wieder schön vor Weihnachten. Der Arbeitgeber kam dann auf ihn zu, hat gesagt, pass auf, ich würde dich weiter beschäftigen in einer neuen GmbH, wobei diese GmbH auch schon eine Weile existiert in der WISAG. Du müsstest aber natürlich einen Aufhebungsvertrag unterschreiben und dann einen befristeten Vertrag bei dieser neuen Firma. Und wenn man sich jetzt auch mal den zeitlichen Rahmen anguckt, also die Kündigung ist auf den 17.12. datiert, der Aufhebungsvertrag ist ohne Datum und der befristete Arbeitsvertrag ist auf den 15.12. datiert. Also das ist schon mal sowas, wo man sagt, was läuft hier? Dann ist natürlich das Schlimme, dass durch diesen Aufhebungsvertrag, wie du es ja schon sagst, er seine Betriebszugehörigkeit aufgibt. Er erhält zwar einen Teil aus dem Sozialplan, da reden wir auch ungefähr über 3.500 Euro oder so, was also auch extrem niedrig ist für jemanden, der 18 Jahre dabei ist. Und jetzt kommt also wirklich die große Schweinerei an dem ganzen Ding. Dieser befristete Arbeitsvertrag ist natürlich erstmal für ein Jahr. Der Knackpunkt ist wirklich der Paragraph 1, 2. Der Mitarbeiter versichert, dass zu keinem früheren Zeitpunkt ein Arbeitsverhältnis mit der WISAG bestanden hat. Eine in dieser Hinsicht unrichtige Angabe kann die WISAG zur Anfechtung des Arbeitsvertrages gemäß Paragraph 123 BGB berechtigen. So, und wenn man sich jetzt mal die Unterschriften dieser drei Verträge anguckt von der Geschäftsführung, ist es jedes Mal derselbe Geschäftsführer. Und wir hatten ja im Vorfeld auch schon gesprochen, also strafrechtlich müsste man das wirklich mal prüfen. Wir haben unsere Anwälte, Die haben das jetzt schon bekommen, die prüfen das auch. Und also aus moralischer Sicht ist das jenseits von Gut und Böse. Strafrechtlich müsste man wirklich mal schauen.
Welche Rolle spielt jetzt die Krise, das Wirtschaftsministerium, Geldspritzen von Finanzminister Olaf Scholz, also Kurzarbeitergeld oder so? Was spielt das hier für eine Rolle in dem Fall?
Also das ist ja das, was wir wirklich fordern. Lasst die Leute noch im Unternehmen. Wir haben auch von Anfang an gesagt, wir sind keine Träumer. Wir sehen, was aktuell los ist. Die Krise verschärft sich gerade noch mal. Wir wissen alle nicht, wo die Reise hingeht. Aber dieses Werkzeug der Kurzarbeit, das wäre ein Muss für die WISAG, dieses bis zum Ende des Jahres zu nutzen und sich dann im Herbst noch mal hinzusetzen und zu gucken, wo geht die Reise hin? Was erwarten wir im nächsten Jahr? Vielleicht wird es gar nicht so schlimm werden. Vielleicht zieht das alles mächtig schnell wieder an. Oder man muss halt gucken, dass man über befristete Teilzeitverträge vielleicht einen Großteil der Leute nochmal abfangen kann. Aber dafür muss man auch einfach mal mit uns reden. Und wir haben die WISAG angeschrieben, haben gesagt, wir wären bereit dazu. Wir haben auch mittlerweile eine Tarifkommission gegründet, die sich dort mit ersten Themen beschäftigt. Aber es kommt nichts zurück, kein Feedback. Also man ignoriert uns einfach. Und dieses mit dem Kurzarbeitergeld, also wir haben natürlich auch in Richtung Politik Herrn Altmaier, Herrn Scholz angeschrieben, Herrn Heil, und hatten dann wirklich nur so eine lapidare Antwort vom Luftfahrtkoordinator Thomas Jaschombeck bekommen. Ich persönlich bin der Meinung, der hat unsere Sachen gar nicht gelesen, was wir ihm da geschickt haben, beziehungsweise hat sich mit dem Thema gar nicht befasst. Es hieß nur, ja, wir sind im Gespräch und wir müssen mal gucken. Und also es war wirklich sowas von Larifari, wo ich mich frage, was machen die Leute da oben in diesen Positionen? Welche politische Macht haben sie überhaupt noch, wenn ein Arbeitgeber so mit seinen Leuten umgehen kann?
Ja, das wird ja auch bei der Rettung von Fluglinien kritisiert, dass also da Gelder locker gemacht werden in Milliardenhöhe, aber kein Mehrwert für den Steuerzahler, für den Standort Deutschland, für uns geschaffen wird, sondern die benutzen das Geld, um durch die Krise zu kommen und lagern jetzt schon nach Bulgarien aus, die Wartungen und so weiter, und entlassen Personal und werden das dann nachher nach dem altbekannten Prinzip Subunternehmersystem halt billig dazukaufen. Die nutzen im Grunde diese Finanzspritzen, um selber über die Runden zu kommen und uns dann nachher wieder im Lohn zu drücken, oder sehe ich das falsch?
Also ich komme ja selber aus dem Technikbereich der Lufthansa in Berlin, von der Lufthansa-Technik. Was du ansprichst, diesen Standort Bulgarien zum Beispiel, den gibt es auch schon eine ganze Weile. Also dieser Trend ist nichts Neues. Wir haben Standorte in Budapest, in Sofia, auf Malta. Ich meine, Malta, wer sich mit dem Thema Malta mal beschäftigt, weiß auch, was für ein korruptes Land das im Grunde ist. Und es war aber immer so, dass es so ein Gleichklang gab. Es gab eine Base Maintenance hier in Deutschland, also uns in Berlin zum Beispiel. Es war immer so ein Mix. Also die Flugzeuge wurden alle 4 Jahre irgendwie an einem Standort davon gewartet. Und was wir in diesem Jahr oder im letzten Jahr betrachten konnten, es wurde geplant, eine neue Triebwerkwerkstatt für Triebwerksrohre in Ungarn zu bauen. Das war dann aufgrund von Corona jetzt hinfällig gewesen. Da gab es auch irgendwie Probleme wohl vor Ort. Und man wollte eigentlich die Kollegen in Berlin, die das vorher gemacht haben, entlassen. Das war auch schon alles nur Dach und Fach. Und kam dann jetzt zurück auf die Leute und sagte, ja, ihr müsst bitte doch nochmal 2 Jahre bei uns bleiben und hier weiterarbeiten. Wo ich mich persönlich als Mitarbeiter dann sage, sag mal, spinnt ihr erst, tretet ihr mir hier vor Schienbein, kickt mich raus und jetzt soll ich dann doch nochmal für 2 Jahre bleiben. Also ich finde schon, dass der Ton und der Umgang bei uns in der Branche extrem nach unten gegangen ist. Und da kann ich nur appellieren an die Leute, organisiert euch, macht mit, und da müssen wir anfangen, gegen zu arbeiten. Das geht gar nicht anders.
Aber was können wir als Zuhörer und solidarische Gewerkschafter, Leute, engagierte Leute tun, um euch zu unterstützen?
Also zum einen, vielleicht mache ich jetzt Werbung für meine Firma selber, aber dieses billig in den Urlaub fliegen mit zum Beispiel einer Wizz Air, einer Ryanair, die wirklich einen Dreck geben auf deutsche Standards, die ihre Mitarbeiter dermaßen im Lohn drücken und dadurch natürlich auch so eine Abwärtsspirale auf uns erzeugen. Der Druck auf uns wird natürlich auch immer höher. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was in der Gesellschaft einfach mal wieder nachgedacht werden muss. Fliegen ist was Besonderes. Also wenn man guckt, was so eine Technikstunde kostet, was Ersatzteile kosten, was eine Wartung kostet von so einem Flugzeug, das kann man nicht mit einem 20-Euro-Ticket bezahlen. Das ist aber ein gesellschaftliches Problem, glaube ich, was wir hier haben. Wo alle Airlines Schuld haben, die dort Werbung machen mit 20-Euro-Tickets. Ich glaube, der Trend muss dort wieder nach oben gehen, dass die Tickets wieder einen Preis bekommen, der das wirklich rechtfertigt. Vielleicht jetzt auch vor dem Hintergrund dieser ganzen Umweltdiskussion, muss man jedes Wochenende irgendwo hinfliegen, muss man für ein Wochenende nach Mallorca. Ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte, die jetzt im Umbruch sind. Aber wir müssen halt irgendwo wieder auf Qualität gucken. Also es ist ja, wie man sagt, bei der Nahrung zum Beispiel auch, dass wir dort wieder auf Qualität gucken. Und genauso ist es in der Luftfahrt.
Ja gut, dann danke ich dir für das Gespräch und ich vermute, dass wir nicht das letzte Mal uns sprechen. Und ja, haltet uns auf dem Laufenden. Alles Gute und dann sage ich schöne Grüße nach Berlin. Ja?
Dankeschön, macht's gut, ciao.
Tschö.
Arbeitsunrecht FM für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen.
Wir senden jetzt den zweiten Teil eines längeren Interviews, das ich am 21. Januar 2021 geführt habe. Der Postarbeiter Ali berichtet über krasse Fertigmachermethoden bei der Post. Dort wurde er als Postbote von 4 Leuten gezielt fertig gemacht, um ihn zum Zusammenbruch zu treiben. Denn Ali war zuvor krank geworden und galt jetzt offenbar als Freiwild. Totes Holz, eine Belastung für die Post. Man versetzte ihn in eine Stelle als Postboten weit weg in einer fremden Stadt. Und dort wurde er verschiedenen Fertigmachermethoden unterzogen.
Du hast mir erzählt von einer Situation, wo 4 Leute gleichzeitig auf dich eingeschrieben haben. War das noch in diesem Paketverteiler?
Nee, das war später. War später, genau. Ne, als ich dann den Paket, also DHL quasi, ist ja die Paketsparte der Post, da habe ich halt, wie gesagt, dann irgendwann meine Kündigung bekommen. Dann ging das vor Gericht und da hat halt die Post ja diesen Gegenvorschlag gemacht, dass ich einen Briefdienst, eine Alternative, die für mich hätten, bezüglich eines leidensgerechten Arbeitsplatzes und so. An einem Morgen hat dann die vom Innendienst, meine Vorgesetzte, hat gesagt, Herr Schöpke möchte Sie sprechen, was der damalige Leiter des Zustellstützpunktes in Hannover war. Und dann bin ich da ins Büro gegangen. Also erstmal war da die Hölle zu tun. Ne? Dann habe ich gesagt, das ist gerade ungünstig. Du siehst doch hier, da ist mega viel zu tun. Können wir das irgendwie später machen? Nein, der Herr Schöpke ist das. Wenn der sagt, dann komm bitte mit. Ich habe dann meine Arbeit abgebrochen, bin ins Büro gegangen. Und da waren halt schon mehrere Menschen in diesem Büro. Und die Heike und die haben, also dann ging die Tür zu und plötzlich haben alle Menschen angefangen, parallel zu sprechen und mir nur Vorwürfe gemacht, warum ich denn nicht geeignet bin. Und ich habe keine Ahnung, die Worte kriege ich nicht mehr zusammen, sowas wie, Sie sind doch klug, suchen Sie sich doch was anderes. Sie sehen, Sie werden das doch nicht hinkriegen, Ihre Gesundheit macht das nicht mit und Sie sind nicht produktiv, genau. Das war auch von Herrn Schöpke auf jeden Fall eine Aussage. Und ja, so. Und also gleichzeitig haben die da auf mich eingehauen, so mit Worten quasi. Bis ich dann, also das war ganz komisch, muss ich dir jetzt sagen, so im Nachhinein. Also das musste ich erstmal realisieren, was da passiert. So, ne? Das war für mich echt so, die haben mich da ein bisschen überrannt. So. Und irgendwann habe ich gesagt, stopp. Und die haben nicht aufgehört. Und dann habe ich nochmal so meinen Finger gehoben, und, um das irgendwie kenntlich zu machen. Und da hat keiner reagiert und da habe ich einfach laut ausgesprochen, ich werde jetzt diesen Raum hier verlassen und bin einfach rausgegangen. Und es gab davon, also da gab es auch keine Konsequenz irgendwas, ne? Also ich habe da keinen Ärger bekommen, dass ich einfach irgendwie da mitten im Gespräch weggegangen bin. Also die waren schon sich schon bewusst, dass das nicht in Ordnung ist, was da passiert ist. Ne?
So. Ja, es ist also eine gezielte, Folter ist vielleicht ein starkes Wort, aber so eine, sagen wir mal, folterähnliche Methode. Und ich kann dir sagen, du bist kein Einzelfall. Also ich hab zahlreiche Interviews geführt mit Betriebsratsmitgliedern, die also systematisch fertig gemacht wurden. Und ich kenne eine Frau, die war Betriebsratsvorsitzende bei Maredo in Osnabrück und der ist dasselbe passiert. Die hat dadurch also eine halbseitige Gesichtslähmung erlitten, die sie dauerhaft behalten hat. Das ist also eine schwere Form von, seelischer Grausamkeit. Und es ist auch eine Methode, die möglicherweise oder höchstwahrscheinlich sogar gelehrt wird, informell. Das wird wahrscheinlich niemand offiziell aufschreiben, aber solche Tricks werden dann in Seminaren oder von bestimmten Beratern weitergegeben. Das ist also sehr interessant eigentlich. Es hat sich ja jetzt offenbar bei dir nicht spontan entwickelt, sondern die waren ja auf die Situation vorbereitet, oder? Wie kamst du da?
Ja.
Es war ja jetzt nicht in so einer erhitzten Situation, wo auf einmal alle aus dem Häuschen geraten, sondern du kamst ja da rein und die hatten sich ja offenbar verabredet, oder?
Tür zu, sofort fangen an zu sprechen. So. Jetzt im Nachhinein bin ich davon überzeugt, Elmar, dass das systematisch war, weil, also wie gesagt, ich war dann komplett in der neuen Abteilung, ne? Das war der Briefdienst. Und da habe ich halt zum Beispiel in zwei Monaten, also ich habe in diesem ganzen, bis dahin war ich glaube ich 15 Jahre ungefähr bei der Post oder 16, und da hatte ich nicht eine Abmahnung, und da habe ich in zwei Monaten, ich weiß es nicht, 8, 9 Abmahnungen erhalten. So, und unter anderem ist so eine zustande gekommen, dass ich dann einfach zugestellt habe, und irgendwann habe ich dann mal einen Schatten wahrgenommen. Irgendwie war der auch wieder, also diesen Schatten habe ich irgendwie meinem Vorgesetzten, Herrn Schöpke, zugesprochen, so in meiner Vorstellung. Nur der war sofort um die Ecke, und ich habe dann gedacht, oh, okay, habe ich mir eingebildet, keine Ahnung. 1, 2 Wochen später stand halt plötzlich Herr Schöpke vor meinem Zustellwagen und hat dann gleich gesagt, hier, Sie haben Ihre Klappe nicht zugemacht. Also hat mir sofort, ne, die ganze, also im Grunde genommen habe ich dann an dem Tag 3 Abmahnungen bekommen. Er hat da 3 Gründe gefunden, warum ich eine Abmahnung erhalte. Also der hat mich beobachtet im Grunde. Also ich bin mir sicher, dass der so lange gewartet hat, bis ich Fehler mache. So, und diese Klappe, die, das ist ja so eine Plastikklappe, die von jedem Wind weggeweht wird, und keiner in der Praxis macht diese Klappe bei jedem Kunden zu. Das machst du, wenn du irgendwie mal ein paar Minuten weg bist, wenn du ein Einschreiben hast oder eine Zustellurkunde und du weißt, es wird ein Minütchen länger dauern, aber nicht, wenn du so, ne, das ist dann wirklich in der Praxis, macht das keiner, das kann ich dir sagen. So, und so eine Vorwürfe wurden mir halt damals gemacht, und die Konsequenz, da komme ich nämlich jetzt dahin, was du gerade gesagt hast, dass da jemand eine halbseitige Lähmung hatte. Als ich dann danach auf der Zustellung war, hatte ich immer wieder dieses Gefühl der Beobachtung. Das war ganz komisch. Und manche Haustüren haben so Milchglas, und selbst wenn da so ein Schatten vorbeigegangen ist, bin ich manchmal innerlich zusammengezuckt, wenn ich im Treppenhaus die Briefe gerade in den Briefkästen gehauen habe. So, ne? Und das, ne, also das ist ja das, was du gerade sagst. Also das ist auf jeden Fall mir auch am Anfang nicht. Also in dem Moment hatte ich da schon ein bisschen was von, so, das ist nicht wohl, ist an mir vorbeigegangen.
Wenn du auf Neustart drücken könntest, nochmal von vorne anfangen. Wo denkst du heute, da wäre ich heute klüger, da hätte ich was anders machen sollen?
Am liebsten, wenn du mich so fragst, hätte ich nie bei der Deutschen Post angefangen. Ich weiß, ja gut, aber es ist jetzt passiert. Das ist schwierig. Also das Ding ist ja, also ich glaube, klug wäre es, wenn man sich mit Kollegen solidarisieren würde. Also fände ich gut, aber es ist total schwierig, finde ich, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Vorgesetzten da mehr Macht haben. Also es ist schwer, da irgendwie so eine Gemeinschaft von den Arbeitern quasi eine Gemeinschaft zu bekommen. Das wäre irgendwie mein Traum, aber das ist irgendwie, also ich stelle mir in der Realität total schwer vor. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
Aus meiner Sicht ist es einerseits erstaunlich, wie du als Einzelkämpfer so lange durchgehalten hast. Da würde ich dich einerseits fragen, wie du die Kraft dazu gefunden hast. Andererseits liegt genau in diesem Einzelkämpfer-Dasein natürlich auch die Krux meines Erachtens. Also wir glauben, dass es eben einen Impfstoff gegen Ausbeutung und Fertigmachen gibt, also ein Vakzin, was wir heute, ein Wort, was wir alle gelernt haben. Und der heißt eben, wie du gerade auch sagtest, Zusammenschluss, sich organisieren. In loser Form unter Kollegen, also organisieren ist schon auf einem ganz frühen Zeitpunkt, wenn man einfach nur redet, zu zweit oder zu dritt, ohne dass die Chefs das mitkriegen oder die Speichellecker in der Belegschaft, dass man sich also verabredet, vielleicht auch außerhalb des Arbeitsplatzes mal miteinander redet. Das ist schon die Keimzelle der Organisierung. Und ich glaube, dass ohne das man auf Dauer eben keine Chance hat. Das weiß ich aber nicht genau. Wie sieht es denn eigentlich aus, wo wir gerade dabei sind, mit organisierteren Formen von Zusammenhalt, nämlich Betriebsrat und Gewerkschaft? Wie war es denn eigentlich damit?
Also nach meinen Erfahrungen habe ich wirklich das Vertrauen leider verloren zu der Gewerkschaft. Also ich bin immer noch Mitglied, bin fast 20 Jahre da Mitglied. So. Also ich habe es nicht ganz aufgegeben. Also und so, also ich bezahle auch nur monatlich meinen Beitrag, aber im Grunde genommen habe ich, also das sagt ja schon das aus, zum Beispiel habe ich jetzt meinen Anwalt, habe ich aus eigener Tasche bezahlt. Ich hätte ja als Betriebs- oder als Gewerkschaftsmitglied, habe ich ja theoretisch einen Anspruch auf einen Rechtsbeistand. Und weil das Vertrauen so bei null ist, habe ich halt wirklich mir einen Unabhängigen außerhalb der Gewerkschaft genommen. Und nicht, weil ich irgendwie zu viel Geld habe, einfach nur, weil wirklich da gar kein Vertrauen mehr aus der ganzen Vergangenheit resultiert ist. So.
Und wie ist es mit Betriebsrat? Gab es in diesem Delivery-Zentrum, also in diesem Paketverteilzentrum, einen Betriebsrat? Ich meine, du als stellvertretender Manager warst da jetzt kein, natürlich, warst vielleicht sogar auf der anderen Seite, aber gab es da überhaupt einen Betriebsrat?
Ja, am Anfang natürlich nicht. Aber es ging ja ein paar Jahre. Ne? Also dieses Projekt der Tochterfirma, es hat ja schon 4 Jahre ungefähr, 5 Jahre hat das ja schon funktioniert. Ich würde sagen, nach 2,5 Jahren ungefähr hat sich ein Betriebsrat gegründet.
Hat sich die Arbeitssituation da für die Beschäftigten verändert, verbessert hoffentlich?
Also sie haben es versucht, sagen wir mal so. Also die waren bemüht schon.
Ah ja,
aber okay. Das war halt voll, ist voll schwierig. Das waren halt Leute, die, also die Menschen, die da in den Betriebsrat gekommen sind, die müssen ja auch am Anfang erstmal irgendwie ausgebildet werden. Und die hatten halt am Anfang gar kein Wissen. Und das macht sich ja jeder Vorgesetzte, also das dauert ja ein bisschen, bis sie da, die kriegen ja auch nicht, soweit ich weiß, irgendwie irgendwann Schulungen und Seminare und so weiter, aber das hast du ja nicht irgendwie in 2 Wochen drauf, da dieses, und die Vorgesetzten sind halt dementsprechend schon länger geschult und ja. Da gewinnt dann der auf jeden Fall. Ja.
Das ist die schwierige Phase. Wenn das erstmal sich ein Betriebsrat gründet, ist schon mal großartig, ist eine große Leistung, die viel zu wenig gewürdigt wird. Aber die meisten Betriebsräte werden dann im ersten Jahr gezielt fertig gemacht. Abschließend, was würdest du anderen raten? Welche Fehler sollten sie unbedingt vermeiden? Oder ja, was würdest du raten? Mal ganz offen gefragt.
Also gemeinsam sind wir stark, so sagen wir es mal so. Ne? Also alleine ist man halt allein. Guck mal, das hat ja bei mir System gehabt, warum ich in den Briefdienst versetzt wurde. Das ist ja auch das, dass ich da komplett keinen Menschen kannte. Also das ist total schwer. Die sind ja, das ist echt David gegen Goliath. Und so, ne, also das passt halt dazu. Als Einzelkämpfer wird man dadurch auch nicht stärker. Und deswegen halt, ich würde sagen, einfach Solidarisierung. So, das ist ein ganz wichtiges Ding. Dass man halt irgendwie sich an die Hände fest und zusammen das irgendwie, ja, dagegen, also ich sage jetzt einfach mal kämpft.
Dann wäre natürlich die nächste Frage, wie man das am effektivsten macht und wo man überhaupt ansetzt. Aber das können wir in diesem Gespräch jetzt nicht klären. Ali, wir haben jetzt auch schon lange geredet. Vielen Dank für deine Auskunftsbereitschaft. Halte uns auf einem Laufenden. Falls sich da noch was tut, falls du Kontakt zu anderen Leuten bei der Post hast oder auch wenn du im nächsten Arbeitsplatz es besser machst oder vielleicht einen Betriebsrat gründest oder also wir sind weiter interessiert. Und an alle, die uns hier zuhören, falls ihr Ähnliches erlebt habt, falls ihr bei der Post arbeitet oder bei anderen Arbeitgebern, die Leute also systematisch fertig machen, die also Methoden anwenden, um Leute gezielt aus dem Betrieb zu treiben oder gar so Fertigmacherabteilungen haben, wo dann einzelne Leute hingeschickt werden, um sie dann dort gezielt fertig zu machen. Solches gibt es, also gibt es bei Aldi, gibt es bei vielen Unternehmen, haben wir dokumentiert. Wir sind interessiert an solchen Geschichten. Meldet euch bei uns unter kontakt@arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, kontakt@arbeitsunrecht.de. Ja, ich sage tschüss, Ali, vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Ja.
Ich danke euch.
Ja, ihr hört Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb, unsere Sendung Nummer 4. Ich hole nochmal Jessica Reisner in den Raum. Ich bitte dich noch um ein paar charmante Worte zum Abschluss.
Die wird der eine oder andere vielleicht gar nicht so charmant finden. Ich habe noch eine kleine Ergänzung. Ich hatte zum Beginn der Sendung in den News zu Arbeitsunrecht und Union Busting in Deutschland die Firma Oetker erwähnt. Da wollte ich auf dieses Buch aufmerksam machen. Geschichtsinteressierte finden zu Oetker, diesem Firmenkonglomerat aus rund 400 Unternehmen, in dem erschienenen Buch Der Fall Nährwert mehr Informationen. Die Gesellschaft zur Nährwerterhaltung wurde 1939 von Vertretern der Firmen Oetker, Knorr und Tengelmann gegründet und diente der Sicherstellung der Nahrungsversorgung der Wehrmacht. Ich fand es ganz interessant, soweit ich bis jetzt durchgekommen bin.
Ah ja, auch diese Unternehmen haben ihre Wurzel im Nationalsozialismus und im Krieg. Das wusste ich auch nicht. Dann bleibt mir zu sagen, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugehört habt. Wir kommen jede Woche an dieser Stelle auf Radio Flora, jeden Sonntag um 17 Uhr. Schaltet ein, bleibt uns treu. Haltet die Ohren steif, meldet euch, wenn ihr selber am Arbeitsplatz schlimme Dinge erlebt, Unrecht erfahrt, wenn ihr darüber berichten wollt.
sowohl in dieser Sendung oder auch in Form von Hintergrundinformationen. Meldet euch unter kontakt@arbeitsunrecht.de oder auf unserer Website arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, arbeitsunrecht.de. Macht es gut, haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschö.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.